Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
The boys back in town. Letzte und wahrscheinlich crazyste Pod-Preview für Gruppe D von Vorpass. Big G und ich wieder in the house. Big G, Gruppe D. Ich lese mal vor die Men's Rankings von World Rugby gerade. Nummer 1 Irland, Nummer 2 Südafrika, beide in derselben Gruppe. Nummer 3 Frankreich, Nummer 4 Neuseeland, beide in derselben Gruppe. Nummer 5 Schottland in der Gruppe mit Irland und Südafrika. Dann Nummer 6, 7 und 8, alle in derselben Gruppe. Das ist halt unser. Beziehungsweise, sorry, nee, Fiji ist eine andere Gruppe, aber Argentinien und England mit 6 und 7 in der Weltrangliste und Japan nicht mehr in der Top 10. Wer hätte das gedacht, als die Gruppen aufgeteilt waren, damals vor 3-4 Jahren?
Also ich glaube, damals England im Finale, man dachte nicht, dass die so crashen werden. Japan letztes Mal bei der WM auch noch ins Viertelfinale geschafft, zum ersten Mal überhaupt. Und ja, jetzt sind die Karten ein bisschen neu gemischt, ne? Ich sehe in der Gruppe Argentinien vorne. Also ist mein Favorit auf 1 momentan. Aber darüber reden wir jetzt in Ruhe, ne?
Lass uns gleich bei England halt anfangen. Wir wollten halt da so ein bisschen reinschauen. Wir hatten ja die Tage ein bisschen am Montag auch drüber gesprochen, was am Wochenende so gelaufen ist, passiert ist. Viele Leute in der englischen Presse sehen das halt schon ganz schön negativ an, beziehungsweise das ganze Steve Borthwick, ja, Regie an sich. Was können wir jetzt von England erwarten? Ich meine, schlechter kann es halt nicht werden, aber was können wir jetzt bei der Weltmeisterschaft von England?
Tja, schlechter kann es nicht werden, weiß ich nicht. Man kann auch wieder zum zweiten Mal bei einer WM nicht aus der Gruppenphase rauskommen. Aber spielmäßig, wir haben jetzt schon gesehen, wie es ohne Owen Farrell funktioniert und ohne Billy Bonipola. Ich weiß nicht, ob man noch unkreativer spielen kann, ne? Also ja. Wir gehen jetzt auch auf Argentinien, das wird wahrscheinlich das eins der wichtigsten Matches gleich am Anfang ein, aber es ist ja jeder mittlerweile weiß ja, wie eindimensional es geworden ist, ne? Kicken, kicken, kicken und irgendwie darauf verlassen, dass man halt mit Mauls nach einem Lineout gewinnt. Das funktioniert vielleicht jetzt nicht mehr in 20. Das hat vielleicht nochmal bei Leicester funktioniert, im Club-Rugby-Ebene. Da hat Steve Borthwick Erfahrung gesammelt als einziger Headcoach bisher. Aber das Spiel hat sich weiterentwickelt und irgendwie, ob jetzt in den 2 Wochen noch viel passiert, den Spielern mehr Vertrauen. Ich habe ein bisschen dran gedacht, ist so ein bisschen wie als Joe Schmidt auch Spiele immer orchestriert hat und gesagt hat, hier, ihr müsst genauso spielen und in der Situation genau das machen. Ne? Und dann haben die Leute das auch gemacht, man hat auch die All Blacks geschlagen, aber das reicht dann auch irgendwann nicht mehr aus. Also man muss den Leuten ein bisschen mehr Vertrauen geben. Und also ich sehe ganz klar Argentinien vorne in dem Spiel. Und England ist halt die Frage, ich kann Japan nicht einschätzen, Samoa weiß ich nicht, aber es wird hier für England irgendwo zwischen dem zweiten und dritten Platz enden, ne? Wenn die so spielen, wie wir das bisher gesehen haben. Und wir haben ja, also wir haben das ja seit den Six Nations gesehen. Da hat sich ja nicht viel geändert. Also was soll jetzt, ich meine, vielleicht werden wir ganz viel, wie man so schön sagt auf Englisch, Humble Pie essen am Ende der Gruppenphase. Aber ich bin richtig heiß auf den Samstag, auf das Argentinien-England-Spiel. In Marseille, glaube ich, 21 Uhr abends Ortszeit. Bin sehr gespannt. Aber ich erwarte, wie gesagt, eine argentinische. Und ich sehe auch nicht, wie England halt mit der Backline, mit der fehlenden Kreativität, mit dem eindimensionalen Spiel, wie da gegen eine richtig gute argentinische Mannschaft, von der ich erwarte, dass sie auftreten wird, wie die da punkten.
Aber was kann England jetzt gerade so machen? Also jetzt sind wir kurz vor der WM. Mein Gefühl ist es so ein bisschen, dass mit dem Trainer und das Team und die einzelnen Spieler irgendwie irgendwas stimmt hat da nicht. Was kann England jetzt tun? Also sollen die einfach sagen, hey, wir halten fest an diesen one-dimensional Spielartenweise oder wollen wir halt was neu ausdenken? Oder also was wird sich jetzt verändern, beziehungsweise was kann sich jetzt ändern? Weil nur das Owen Farrell oder Billy Vonopola hat nicht spielt, das hat mit dem Konzept des Spiels halt nichts zu tun. Und wo ich halt mich so ein bisschen frage, ist mit dem Spielkonzept, was sie jetzt, also sagen wir es mal so, anders gesagt, entweder haben die jetzt komplett mit versteckten Karten gespielt und haben absichtlich total scheiße gespielt in der Warm-Ups, Und dann kommen halt raus und haben was komplett hinter geschlossenen Türen, was komplett Neues ausgemacht. Will ich halt nicht ausschließen, wäre aber krass überraschend. Oder das, was sie im Training machen und diesen Warm-Up-Spiels, ist relativ scheiße. Und wenn die halt auf die, ja, erste Spiel gegen Argentinien so mit der Einstellung treten, dann müssen die selber doch wissen, das wird halt nicht ausreichen. Oder? Also ich meine, als Spieler selber müsste man schon denken, hey, warte mal, das wird halt einfach nicht ausreichen. Wenn das halt ausreicht, wird es halt irgendwie so, keine Ahnung, ein Punkt Unterschied geben oder sowas. Aber das ist nicht, wo wir jetzt sagen, wir wollen jetzt die WM gewinnen, sondern wir wollen gerade so Samoa, gerade so Japan, gerade so Argentinien schlagen. Für mich ist dazu die Frage, was kann man als Spieler machen? Kann man das sich ändern oder ist es schon ein trockenes Tücher, dass England jetzt...
Naja, Finn Russell, ich glaube, es gab ja diesen Disput damals vor ein, zwei Jahren zwischen Finn Russell und Gregor Townsend, als Gregor Townsend gesagt hat, hier bitte, ich weiß nicht, ob der gesagt hat, in der ersten Halbzeit machen wir bitte das und das, und Finn Russell hat dann in der zweiten Halbzeit, ich spiele jetzt hier so wie oder so. Das hatte man, war das Six Nations oder so?
Ja.
Also das ist ja dann das Einzige, wenn ich mir vorstelle halt, ich meine, was die Spieler dann, also dass man den Ball halt A nicht so oft zurückkickt, ne? Dass man halt dann sagt, okay, wir laufen jetzt mal mit dem Ball und wir trauen uns was zu. Aber ich weiß nicht, ob man nicht schon so viel Selbstvertrauen jetzt verloren hat und dann vielleicht auch trotzdem Angst hat, dass man dann, also man kann nicht als einzelner Spieler dann aus dem System ausbrechen oder so. Das müssen dann ja Leute dann absprechen. Also das muss dann ja irgendwie von der Leadership Group kommen. Wie aber auch schon im letzten Podcast gesagt oder davor, das sehe ich bei England nicht. Also, dass da jetzt eine Spielerrevolution stattfindet und die Leute dann sagen werden, naja, wir ziehen jetzt hier unser eigenes Ding auf.
Ja, ja, klar.
Aber vielleicht ist, wie du sagst, es kommt jetzt, das war alles nur Fake, wie auch Australien, ne? Die haben eigentlich in der Hinterhand was ganz, ganz anderes. Das werden wir dann. Das sehe ich momentan nicht. Eigentlich schade. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das als Ihre siehst, aber ich will eigentlich starke England sehen. Ich will starkes Wales sehen. Ich will starke Spiele sehen oder so. Auch ruhig Sachen, die knapp sind und gut gespielt sind und nichts Einseitiges. Ja, da bin ich gespannt, ob da England noch was liefern kann. Ich sehe es momentan nicht.
Ja, ich meine, wir gehen halt so ein bisschen so durch die Namen. Und ich habe jetzt in der Woche so ein bisschen die letzte WM, so früher Spiele, hat noch mal ein bisschen geschaut. Und für mich ist es halt irgendwie so, wenn wir halt denken, normalerweise wäre es so gut, dass man Leuten mit dabei hat, die so diese Erfahrung hat bringen und sagen, okay, so geht man durch eine Weltmeisterschaft, so verhält man sich, das ist, was gut war, das ist vielleicht nicht, was nicht so gut war, und versucht aus diesen Learnings mitzunehmen. Also zum Beispiel Farrell, May, Tuilagi, Ford, Daly, die waren halt mit dabei. Also für mich ist es halt so, was ich halt nicht so ganz kapieren kann, ist, die sehen selber, dass es irgendwie nicht funktioniert, aber irgendwie außer so Marcus Smith, der so irgendwie so sein eigenes Ding so ein bisschen macht manchmal, gibt es halt nicht jemand, der so ransetzt und sagt, das ist halt nicht, so können wir uns, also so blamieren wir sich halt eher so, ne? Also ich weiß nicht, wir gucken nochmal ein bisschen auf die Spiele, du hast jetzt schon erwähnt, Samstags 9. September, 21 Uhr, absoluten Kracher zum Eröffnungswochenende, England gegen Argentinien. Das hatten wir schon mal. Argentinien wird heiß wie Frittenfett sein. Michael Checker da als Big Boss. Ich glaube, das werden die ja targeten. Und das, wir haben es schon mal gesagt, ist ein bisschen klischeehafter bisher, aber das wird halt die Gruppe entscheiden, finde ich. Also,
ja.
Und wenn Argentinien gewinnt, was jetzt, glaube ich, wir beide halt glauben, dann ist England so ein bisschen, ja, behind the eight ball, also ein bisschen, ja, unter Druck, sage ich mal so. Ich glaube, dass Japan nicht mit den Japan vor 4 Jahren zu vergleichen ist, leider in dem Sinne. Chile, ich glaube, das wird halt, ja, keine große Herausforderung für England sein. Und Samoa ist dann das letzte Spiel, das. Ich meine, wenn die halt rausgehen und das gewinnen müssen, vielleicht sind die bis dahin schon unter relativ viel Druck. Und ich glaube, dass sie halt in dem Turnier halt reingehen. Ja, wir haben mit Druck und es ist halt so ein bisschen Selbstschuld. Also eigentlich sollten die halt hier in das Turnier reinkommen und viel mehr Selbstbewusstsein. Und irgendwie fehlt das komplett gerade.
Ja, also das sind ja eigentlich alles gute Spieler, wie du sagst, die haben alle schon, einige haben in Finalspielen gespielt, aber und es gibt einige, die in Frankreich spielen, wie zum Beispiel Jack Willis oder so, und da auch starten sogar. Also, aber irgendwie hat die ganze Gruppe ein Problem mit Selbstvertrauen und sich um was zuzutrauen. Und man hätte vielleicht, sorry, jetzt springe ich ein bisschen, 2019 war man so erfolgreich, sagen einige, weil Eddie Jones 2017 die Hälfte des Kaders oder einen beträchtlichen Teil rausgeschnitten hat. Dylan Hartley, James Haskell, das war die Tour nach Südafrika, 3 Spiele oder so. Einige sind schon gar nicht mitgekommen, glaube ich. Und einige andere wurden dann nach der Tour aussortiert. Oder so. Das heißt, man hat in diesem 2-Jahres-Schnitt, also in der Hälfte der Zeit, Vorbereitung zur Weltmeisterschaft, eine Menge Leute ist man losgeworden und hat eine Menge Leute auf. Das ist jetzt halt nicht passiert. Man hat halt sich darauf verlassen, dass zu viele Leute einfach noch zu lange dabei waren. Ne? Und man hat es wahrscheinlich verpasst, einen Marcus Smith aufzubauen, einen Harry Arundel und ein, zwei anderen. Man hat gedacht, na, Manu Tuilagi, ja, der kommt dann wieder, der wird der große Heilsbringer sein und so weiter. Das ist halt einfach nicht passiert. Genau, was war deine Frage jetzt noch?
Ja, so ein bisschen, was du ja schon gesagt hast, dieses Selbstvertrauen, also woran hakt halt gerade, aber wir haben so viele Spieler schon genannt, die halt so mit am Start sind und vielleicht hast du jetzt so einen berechtigten Punkt zu sagen, dieses mittendrin Coachwechsel, das war auf jeden Fall, ja, zeichnet sich jetzt raus als keine Top-Idee. Genau, viele Leute waren bei der WM-Finale halt vor 4 Jahren dabei, aber irgendwas, der Wurm ist irgendwo drin und genau, ich glaube, wir beide prognostizieren erstmal, dass England höchstens bestenfalls Zweiter in der Gruppe wird. Das ist halt so das Ding, ich glaube, dass Japan irgendwie nicht so stark ist und ich glaube, Samoa, also ich glaube, das sind Spiele, die England gewinnen kann, trotz der mangelnden Selbstbewusstsein. Und ich glaube, daher quasi. Kommen wir halt zu Argentinien, wir haben schon ein bisschen gesagt. Michael Checker ist schon erfolgreich gewesen, wäre falsch, aber hat auf jeden Fall vieles ausprobiert, könnte man wahrscheinlich sagen, bei Argentinien. Und bisher wäre das jetzt die große Prüfung, normalerweise in den quasi das gesamte Team mit dem Rugby Championship, also Tri Nations, Four Nations, war sie so ein bisschen Hit and Miss, würde ich mal sagen. Also ja, manchmal richtig krass mal gewonnen und dann irgendwie haushoch verloren, also irgendwie große Schwankungen. Ich glaube, jetzt ist halt quasi die Gelegenheit, Argentinien ist normalerweise ziemlich stark bei der Weltmeisterschaft und weiß ich nicht, kann mir halt vorstellen, dass indem die halt diesen Lauf halt haben gegen England, glaube ich, war das ein gutes, ja, so Revanche-Duell für den, das halt quasi auf jeden Fall dieses Jahr zumindest was zu holen ist. Also aus der Gruppe kommen die halt raus, denke, prognostizieren wir halt beide und dann ist halt alles offen, oder?
Ja, wenn wir nochmal bei der Gruppe bleiben und dem England-Spiel, Michael Checker, also ich bin super fasziniert von dem Typen. Ich meine, hat er nicht Leinster zum ersten European Cup-Titel geführt?
Ja.
Und ich glaube auch sogar der Attack-Coach, der mit der Glatze, war damals auch bei Leinster Coach. Genau, ne? Der auch selber noch 2007 oder sonst mal gespielt hat. Also dann haben die halt noch einen Rugby League Defense Coach mit reingebracht, wo man sagt, okay, bei England hat es jetzt vielleicht nicht geklappt, bei Wallabies weiß man nicht so, aber da scheint sehr erfolgreich zu sein. Und also Michael Checker, wenn ich mir den Typen und seine Bio so durchlese, wo der halt überall war, Sohn, zweite Generation, libanesischer Einwanderer in Australien und hat halt neben Leinster, Stade Français, Waratahs aufgebaut, Australien ins Finale 2015 gebracht, hat man auch nicht erwartet, aber dann halt auch manchmal so eine, ich weiß nicht, ob das cholerische Anfälle sind oder so, es gab mal so Szenen, wo er in Australien, mit Australien in Argentinien gespielt hat, als australischer Coach, vollkommen in der Kabine durchgedreht ist oder so, und die Spieler rund gemacht hat, und das klappt halt, also das denke ich manchmal so, oh, ein bisschen crazy ist der halt schon, aber der hatte natürlich eine große Spielgruppe von, also Players Group in Argentinien, 48 Leute, der jetzt natürlich auf 33 runtergebracht hat. Und ich meine, die Leute sind unglaublich gut. Also sowohl vorne als auch hinten. Nicolas Sanchez, Flyhalf, Santiago Carreras hat spielt für Gloucester, Rugby Championship jetzt super gespielt. Nicolas Sanchez, Augustin Creevy wird auch, glaube ich, 100 Spiele oder hat schon 100 Spiele jetzt mittlerweile. Die haben 7er Bronzemedaillisten reingebracht. Also Vélez und Isgro haben beide beim 7er die Bronzemedaille vor schon 3 Jahren, also nicht genau, geholt. Also es ist ein unglaublicher guter Mix. Dazu noch Buffelli und der super kicken kann, ne? Das heißt, wenn England Penalties weggeben wird, auch aus einer größeren Distanz, dann kann man gut kicken. Die Frage ist halt, was ist mit so Leuten wie, wie heißt der zweite Reihenspieler, der anderen rote Karten bekommt?
Oh ja, Lavanini.
Lavanini. Der wird wahrscheinlich spielen. Das sehe ich so als Art Liability an. Ich weiß nicht, wie gut welche Center-Pairing wirklich spielen wird. Also das sind so meine beiden Schwächen, sind so ein bisschen das Center-Pairing und vielleicht die Props. Aber da die englischen, also zumindest in der für die Gruppe wird es noch reichen. Backs 3 sind super, Hooker sind super. Ich glaube, der andere Hooker hat ja auch spielt für Leicester, ja, Leicester Tigers, der jetzt auch Captain ist. Backrow ist super. Dings hat für, der vormals Captain war, hat für Crusaders gespielt, spielt jetzt in Japan, ist 30, wird wahrscheinlich seine letzte Weltmeisterschaft sein. Wie heißt er nochmal?
Matera.
Genau, also das scheint jetzt ein guter Mix von Jung und Alt zu sein, von Erfahrung und weniger Erfahrung. Wie gesagt, die hinteren drei bringen sich auch super ins Spiel ein. Irgendwo habe ich gelesen, das Defense-System ist sehr gut organisiert. Die gucken manchmal, dass sie nur eine Person zum Tackle nehmen und stellen sich dann wieder auf und lassen halt laufen. So ein bisschen wie auch Leinster. Ich weiß jetzt nicht, ob das kopiert ist oder es damit zu tun hat. Also deswegen sehe ich Argentinien als Red Hot Favorite. Oder
ja,
also
ich meine, Gruppe relativ safe. Du hast schon einige Leute genannt. Aber ja, ich meine, zum Goal haben die auf jeden Fall sich einen Kicker. Ja, das hat kann auf jeden Fall spielen sein, mit Buffelli zum Beispiel. Im Sturm hast du schon einige Leute genannt. Das Einzige ist wirklich dieses Thema mit gelbe Karten, also so wirklich Discipline. Ist wirklich oft so ein Thema bei Argentinien, das könnte entscheidend sein. Aber ich meine, ansonsten steht halt nichts im Weg, dass sie halt letzten Endes, ja, ich sage halt nicht einfach, aber die werden halt aus der Gruppe halt rauskommen und dann, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube dann Halbfinale, wer hat auf jeden Fall drin, denke ich mal so. Genau. Japan, next up. Ich habe vorhin schon ein bisschen erwähnt, ich glaube, dass die hat vielleicht nicht an den, sag ich mal, Leistungen von vor 4 Jahren hat knüpfen können. Zum einen glaube ich mal, dass dieses Heimvorteil natürlich hat wegbricht. Und zum anderen, vor 4 Jahren hatten die so, dass die 18 Monate lang oder sowas irgendwie mehr oder weniger nur als Nationalmannschaft trainiert haben oder in verschiedenen anderen Competitions quasi aufgelaufen sind, aber in ähnlichen Aufstellungen, dass sie quasi gesehen haben, dieses 2019 ist quasi unser Ziel und dafür setzen wir halt alles auf diese eine Karte und die Gruppe trainiert zusammen. War für viele Leute auch so ein bisschen so ein Überraschungspaket. Die hatten viel dieses Pod-System, wie die hat die Stürmer hat aufstellen, ein bisschen anders, als was die anderen Mannschaften gemacht haben. Das war nicht neu, aber war ein bisschen so eine Abweichung von das, was wir kannten. Und hatten einfach zwei Leuten wie Matsushima, die hat quasi dadurch deren Namen gemacht haben. Ich glaube, hat das dieses Jahr, ich glaube, dass wirklich diesen Heimvorteil nicht da ist, berechnet hat was ab und dass dieses Zusammenspiel, das sie jetzt so lange nicht irgendwie so als geschlossene Gemeinschaft irgendwie trainieren oder vorbereiten, das wird schon entscheidend. Die haben viele von den Leuten, die hat vor 4 Jahren halt mit dabei waren, also das ist trotzdem viele Leute, die uns oder die Leuten zu Hause jetzt bekannt sein werden. Leach natürlich halt, klar, aber ich glaube, das ist einfach 4 Jahre später, in Anführungszeichen, und dass die Leute ein bisschen am absteigenden Advage, aber so der Höhepunkt war 2019 und ich glaube, so an dem könnt ihr halt nicht ranknüpfen, plus diesen Heimvorteil wird es dazu andeuten, dass die Gruppe dann mit England und Argentinien vielleicht eine Nummer so gut oder wie siehst du das?
Ja, also die Resultate die letzten Jahre waren sehr gemischt. Man hat, glaube ich, Oktober letztes Jahr 2-1 gegen Australia A verloren. Dann hat man, glaube ich, ein gutes Spiel gegen die All Blacks gehabt. Dann das Jahr ging dann zu Ende mit Niederlagen gegen England und Frankreich. Und dieses Jahr war halt die Pacific Nations Serie da, wo man zweimal zu Hause verloren hat, gegen Fiji relativ deutlich, gegen Samoa knapp, gleich im Eröffnungsspiel, und gegen Tonga so 21-16 gewonnen hat. Also das sind jetzt nicht so die knaller überzeugenden Ergebnisse. Wenn man auch noch sagt, dass die meisten Leute eigentlich auch in Japan spielen. Es sind Japaner und ein paar Australier, die reingebracht wurden, die in der Liga da spielen. Ja, Michael Leach ist auch, der ist 34, ist jetzt auch wahrscheinlich, glaube ich, der vierte Weltmeisterschaft von dem, schon eben gesagt hast, oder? Ja, ich weiß nicht, wie stark die japanische Liga jetzt ist und wie sich das, was ich verstanden habe, ist, dass jetzt viel, 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 viel mehr Ausländer spielen in Japan als noch vor 6 Jahren, vor 8 Jahren. Es gibt wahrscheinlich immer irgendwie so einen goldenen Schnitt, so eine Balance zwischen Leute reinbringen und zwischen Leute draußen lassen und wie, ja, wie sehr deine Domestic Competition und damit auch dann deine Spieler, die da drin spielen, auf die Performance der Nationalmannschaft. Das hängt halt alles miteinander. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus in Japan. Was ich, wie gesagt, die Resultate und was man so gesehen hat. Ich weiß nicht, ob Japan jetzt da sitzt und dann sagen wird, oh, wir versuchen England zu schlagen mit einem recht schnellen Spiel. Ist man noch so fit wie vor 4? Ich meine, 2015 ist halt auch die 8 Jahre her oder so. Da sind jetzt auch nicht viele da. Ist ein anderer Coach da. Hat ein Interview bei Rugby Pass gesehen. Da hat noch einer der, ich glaube, der Locks aus neuseeländischer Lock, eigentlich Canterbury Region, der meinte halt so, die haben trainiert für das Südafrika-Spiel, in dem die wirklich andauernd den Ball im Spiel gehalten haben. Die haben Rugby-Spiel gespielt, kontinuierlich ohne Setpiece. Also wenn der Ball ins Ausgegangen ist oder nach vorne gefallen ist, wurde einfach weitergespielt. Man hat halt 30, 35 Minuten konstant gespielt und das war ein Grund, warum die halt so extrem fit waren unter Eddie Jones. Und dann auch Südafrika, ne, dieser eine Sekunden-Ruck. Aber das war halt vor 8 Jahren, vor 4 Jahren hatte man den Heimvorteil. Und was ist jetzt das, was Japan liegt? Würde mich freuen, wenn eine nicht Commonwealth und nicht British Island Nation Erfolg hat, aber ich weiß nicht.
Irgendwann
muss ich
Erkunde mit dir studieren.
Naja, Home Nation, also ich meine jetzt Home Nations mit Irland und so weiter und so fort. Okay. Ne?
Ich hatte es am Anfang ein bisschen gesagt, also die Weltrangliste ist vielleicht nicht so immer, worauf wir komplett so riesen Vertrauen legen, aber Japan auf Position 14 ist auf jeden Fall um einiges, sag ich mal, abgerutscht. Liegt auch da natürlich, wie die letzten Spiele verlaufen sind. Das wird halt natürlich der Balance von dem gesamten Spielen. Aber ich finde, dass sie schon ein bisschen, ja, so ein bisschen leicht abgerutscht sind. Ich glaube, für den wird auf jeden Fall spannend, das Thema dann in dem Spiel gegen Samoa. Ich glaube, das ist halt irgendwie vielleicht, wo es für Japan interessant sein wird. Ja, also, weil ich glaube, Samoa ist wirklich, hat falsch, aber die haben so, wir haben ja schon darüber gesprochen, ein bisschen mehr dieses Spielkonzept, ein bisschen hat, ja, Erfahrung jetzt, ein, zwei former All Blacks so quasi rangeholt. Das heißt quasi dann für Samoa dann das dritte Spiel und ich glaube, dass Samoa da sehen wird, dass, also wenn ich aus dem Perspektive sehen, dass sie da relativ nah dran eine Chance sehen, also es wird halt nicht so ein riesen Upset sein, aber dass sie da deren Gelegenheit sehen, zu gewinnen. Und dann könnte es darauf ankommen, dass Samoa dann im letzten Spiel gegen England, aber jetzt, we're digressing a bit, aber dass Japan irgendwie, du hattest schon vorhin gesagt, die hatten schon irgendwie so ein neues System, die hatten was Neues gebracht, die waren super fit, also viele Sachen mitgebracht. Und dieses Mal fehlt dieses irgendwas, was den, ja, irgendwie absetzt von dem Wettbewerb. Und ich glaube, dass Samoa hat einfach diese Lücke geschlossen zwischen denen. Und das macht diesen Gruppe hat viel mehr Competitor. Ich glaube, wir hatten das schon ein bisschen in den anderen Previews, dass A und B ist eher so diese Top-4-Mannschaften-Dominanz. Und dann C und D eher so eine Mischung aus vielleicht 3, 4 Mannschaften irgendwie, die da alles irgendwie gegeneinander gewinnen könnten, etc. Und das macht es halt sehr spannend. Aber ich glaube, das ist halt schwierig für Japan, weil wir haben jetzt über die letzten Jahre immer diesen Aufbau gehabt. Und ich hätte so ein bisschen Angst, dass wenn, also es könnte halt hier so ein bisschen platzen. Und ich würde hoffen, natürlich nicht so. Aber ich glaube, dass es halt, indem die den Fortschritt nicht so gemacht haben oder irgendwie an dem Power von vor 4 Jahren dran geblieben sind, dass sie halt relativ stark nachgelassen haben. Die haben trotzdem ein cooles Trainerteam. Aber ich glaube, das ist einfach, du hast ja gesagt, mit Leach und so, einige Spieler 4 Jahren älter, irgendwie so, dass es halt so ein bisschen drüber ist für denen und das könnte gefährlich werden. Also mal sehen halt, wie es dann für Japan.
Und Jamie Joseph, der Head Coach, geht auch nach 7 Jahren zurück nach Neuseeland, zu den Highlanders, mit denen er 2015 Super Rugby gewonnen hat. Also es ist auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen manchmal, wie auch bei Italien, dass dann der Head Coach, naja, dass es schon klar ist, wie auch bei Fozzy, dass es dann vorbei ist. Naja, ja, wir gehen gleich nochmal bei den Spielen drauf ein, wie wir hier vorne sehen. Wollen wir kurz Pause machen?
Nee, ballen wir einfach weiter durch. Okay. Wir haben sonst keine Pause gemacht. Samoa müssen wir halt nochmal kurz ansprechen.
Ja.
Jetzt haben wir also das vor kurzem natürlich gegen England relativ gut geliefert. Wir haben es schon mehrmals erwähnt und falls ihr es zu Hause nicht gesehen habt, natürlich hat Samoa quasi nachgerüstet, würde ich mal sagen, mit einigen Leuten. ja, die jetzt durch diese neue Regelung halt quasi spielberechtigt sind. Zum Beispiel unter anderem ja, Ben Lam zum Beispiel ist ziemlich krass. Aber Lima Sopawanga ist halt jemand, der auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Erfahrung hat mitbringen kann. Für mich manchmal kann er so ein bisschen hot and cold sein, also manchmal so ein bisschen Tagesform. Aber Lele Fano zum Beispiel, ex-Wallaby natürlich vom Start. Aber zum Beispiel jemand in der dritten Reihe, dann Luatua, zum Beispiel jetzt bekannt in Bristol.
Glaube, Weltmeister 2011 oder 2015.
Ja, eins von beiden.
Mit Neuseeland.
Genau, Weltmeisterschaft gewonnen hat. Spielt da, also ist Kapitän bei Bristol, soweit ich weiß, und ist ein relativ guter Leistungsträger, bringt dann diese Erfahrung halt so mit. Und das haben wir jetzt teilweise gesehen gegen Irland, dass es halt einfach so in diesen strukturiertes Aufbau, sei es Malls, Gassen, Gedränge, dass sie auf jeden Fall viel schlauer sind, viel erfahrener sind. Und das ist, glaube ich mal, irgendwas, was dann denen so ein bisschen was gibt. Die haben auf ja, viele Positionen, so Weltstars. Und das ist die einzige Frage, was so ein bisschen offen bleibt, ist, kann man das diesen einzelnen Leuten als gebundelte hat jetzt zusammenbringen, was wir halt noch nicht beweist.
Also als Co-Captain sind noch, ich glaube, Chris Vui und Fui und Michael Alaator, die spielen beide in England, glaube ich.
Nee, Alaator spielt für Leinster und Fui spielt bei Bristol.
Bristol. Ja, okay, dann spielt der bei Bristol. Das sind die beiden Co-Captains. Also es scheint ein guter Mix zu sein, aber man hat schon gegen Irland gesehen, in dem Warm-Up-Match jetzt, wenn man 4-5 Line-Outs verpasst, dann, ja. Also dann brauchst du nicht darüber reden, dass du irgendwie aus der Gruppenphase der Gruppe rauskommst. Kann man halt nicht Zweiter werden, ne? Also dann kann auch ein Japan die schlagen. Ja, zum Glück, erstes Spiel ist, glaube ich, recht dankbar gegen Chile in Bordeaux am 16. Wobei, ja. Wir gehen dann gleich nochmal auf Chile ein, aber wie du schon sagst, ich denke mal, Lima Sopoaga wird starten, Lilia Fano wird so ein bisschen als Backup oder als Mentor dabei sein. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Genau, Disziplin, Ball rumwerfen, Ruck. Wenn man das alles abstellen kann, dann hat man auf jeden Fall eine Chance gegen England und oder Japan.
Ja, ich glaube, also ich meine gegen England safe. Und Japan, glaube ich mal, sehe ich Samoa vielleicht sogar leicht vor. Also das hat so das Ding, wie hat die Spiele hat für die Jan hat laufen, also du hast ja schon erwähnt, die haben so ein bisschen Pause gleich, anstatt am ersten Wochenende zu spielen, spielen dann dem zweiten Wochenende mit Chile und dann geht's zum Kracher gegen Argentinien. Ich glaube, das ist halt so eine Nummer so groß, aber vielleicht werden die das auch denken und dann werden die auf jeden Fall alles geben gegen Japan und ich glaube, wenn England dann in dem letzten Spiel halt reinkommt, das ist ordentlich um die Tevos. Ja, ich glaube, das ist halt einfach mit dem Struktur, also dass sie halt eine Struktur haben, plus ein, zwei so fancy Spieler halt noch dazu holen. Und das bringen die halt eh mit, wofür die halt quasi bekannt sind, dass sie es echt unangenehm machen könnten. Und in Irland, also gegen Irland jetzt am Wochenende, war es halt so, dass, okay, die Bedingungen, das Wetter hat schon seinen Einfluss hat quasi gehabt. Aber indem das Spiel halt eng war, war es halt immer noch so auf Messerschneide. Und du hast es ja gesagt, man hat eins, also Gasse totgekickt oder sowas, Gasse dann nicht gefangen, etc. Ein, zwei Kleinigkeiten, aber das ist, ich meine, so eng hätte niemand das erwartet. Und ich glaube, wenn es wirklich heiß auf heiß geht, dass, also jetzt springen wir ein bisschen weiter vor, aber wenn England wirklich im letzten Spiel halt reinkommt und wirklich Punkte und Ergebnisse braucht, gegen Samoa könnte es halt schwierig werden.
Super, das wird schwierig sein, wie für alle Englisch. Leider, ja, die Website-Ticket ist eine Katastrophe momentan. Ich weiß nicht gerade, wer es auch, so wie mehrmals einzuloggen. Gut, Chile.
Boah. Ja, zum heute ersten Mal für dabei. Für die Leute zu Hause, Squid Rugby YouTube-Kanal kann man auf jeden Fall gucken für großes Breakdown für Chile und deren Lauf. Trainer bekannt in Deutschland auf jeden Fall. Kann man halt also mal so sagen. Und erfolgreich mit Uruguay vor 4 Jahren. Was können wir erwarten von Chile? Also ist so ein bisschen unbekannt. Die haben natürlich ein, zwei krassen Spieler, aber erwarten wir irgendwas mehr, als dass sie halt jedes Spiel verlieren? Oder denkst du, dass noch was?
Schwierig. Wahrscheinlich mit Rumänien und Namibia die schwächsten Mannschaften leider. Die haben auch Vorbereitungsspiele gehabt gegen Namibia, 2 Punkte Unterschied gewonnen, gegen Argentinien 15 verloren und dann, glaube ich, noch ein anderes Spiel gegen Uruguay, auch knapp verloren. Da sieht man ganz gut, wo die, glaube ich, stehen. Es gibt eine super Rugby-Liga Südamerika mit 6 oder 7 Teams, also ist jetzt ein amerikanisches Team drin, American Raptors, und 98% der Mannschaft spielen Super Rugby, was halt also wahrscheinlich schon so halb professionell ist. Ich glaube, es gibt einen Spieler in Frankreich, einen Spieler bei den Doncaster Knights. Ich glaube, das ist 2. Liga, wenn mich nicht alles täuscht, in England. 3., keine Ahnung. Also, ich meine, die werden halt in dieser Liga gespielt haben. Die sind auch, diese Mannschaft, diese chilenische Mannschaft, ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr 2. geworden in dieser Super Rugby Competition. Das ist halt größtenteils, wie viel die gespielt haben. Ne? Das sind aber auch nur 6 oder 7 Mannschaften. Das heißt, man kann das nicht vergleichen mit anderen Leuten, die Club-Rugby mehr spielen, ne? Wo es schon heißt, oh, spielen die nicht zu viel Club-Rugby und zu viel Nationalmannschaft. Und ich meine, so viele Spiele auf hohem Niveau wird Chile auch nicht dazu haben. Ne? Also ist ein guter Start. Wer weiß, ich meine, man hat die USA, man ist ja drinne und darüber hatten wir geredet, das haben wir ein bisschen, die haben gegen die USA noch unentschieden gespielt und sich dann direkt qualifiziert. So war's. Oder man hat im Hin- und Rückspiel hat man die USA mit 1 oder 2 Punkten geschlagen und dann die USA in dieses Rapid Charge Turnier geschickt mit wiederum Portugal. Genau. Und das war halt der größte Erfolg für Chile schlechthin. Das war, glaube ich, ein unglaublich beschissenes Spiel, das Rückspiel, absolute Wasserschlacht. Das war ein Platz, da würdest du halt 90% der Fälle das Spiel wahrscheinlich, ne?
Baden.
Aber,
Baden gehen.
Also, ich sehe jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, welches Spiel die wirklich targeten als, wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt alles, wir können jetzt schon darüber übergehen, über die einzelnen Spiele, ne?
Ja.
Hast du es vor dir? Ich nehme ihn nicht.
Ja. Was willst du wissen?
Naja, den Anfang wissen wir ja. England, Argentinien.
Ja. Knaller. Und dann geht's Japan, Chile. Natürlich gleich an dem Sonntag dann.
Ist vielleicht dankbar für Japan. Müssten die halt eigentlich, also mit den Leuten und der Expertise.
Ja. Ja.
Oder erwarten wir da einen Upset?
Glaube er nicht, nee. Und dann geht's halt weiter dann mit Samoa, die hat quasi Chile die erste Wochenende aussetzen lassen, nennt es. Und dann England, Japan schon. Also das ist halt schon relativ entscheidend. Also es hat wieder so, es gibt halt irgendwie so meines Erachtens so Gruppen, die relativ weit vorne oder relativ am Anfang nur wissen, wo geht's halt lang. Und dann gibt's das eine oder andere, der quasi, wo so ein bisschen bis zum Schluss ein bisschen unbekannt ist, so. Aber hier mit dem England gegen Argentinien und England gegen Japan spiele, ich glaube, wir werden schon sehr viel über das Schicksal von England halt wissen. Genau. Und dann letzten Endes ist es halt einfach so dieses, wie gehen die Paarung halt so auf, dass vielleicht dieses letzte Spiel mit England Samoa im Oktober, dann Anfang Oktober, wie entscheidend ist das? Oder wie entscheidend ist das dann Japan, Argentinien? Also das könnte dann noch was offen sein oder was abhängig wie. Aber
wenn Argentinien das Eröffnungsspiel gewinnt, dann ist und Japan wahrscheinlich gegen Chile gewinnen wird, oder? Warte mal, Japan? Ja, genau, die spielen ja auch schon am 10. Ist ja direkt den Tag danach. Japan gewinnt gegen Chile, dann weiß halt Japan, Alter, wir haben hier eine krasse Chance, weiterzukommen. Und werden halt alle, dann wird es unglaublich schwer schon für England. Das wird in Nizza gespielt. Wie du schon sagst, selbst wenn England da gewinnt, Oder vielleicht gewinnen sie auch gegen Argentinien, vielleicht verlieren sie gegen Japan. Dieses Spiel England-Samoa am Ende wird absolut.
Könnte eng sein. Besonders von dem, was wir jetzt das Spielsystem von England gesehen haben. Und wie gesagt, außer dass sie was versteckt jetzt die ganze Zeit gemacht haben, könnte es halt eine Prognose von mir wäre halt auf jeden Fall Argentinien das Erste und England schmuggelt sich doch durch. Das wäre halt trotzdem. Also ich glaube, dass sie halt nicht überzeugend durchkommen, England, aber dass sie halt irgendwie gerade so durchkommen. Ich glaube, dafür reicht das. Du?
Argentinien an 1, Samoa an 2, England an 3, Japan an 4, Chile an 5.
Samoa an 2, krass, das wäre ein Upset. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Das war es eigentlich von unserer Seite mit den Previews. Jetzt haben wir A, B, C und D halt durch. Falls ihr die anderen nicht gehört habt, dann scroll mal zurück in Spotify oder in euer Podcast-Catcher und guck mal die anderen halt an. Ansonsten sind wir halt dann jede Woche mindestens am Bienen war am Start. Big G und ich sind natürlich selber ein bisschen in Frankreich, Big G mehr als ich auf jeden Fall. Wir werden halt immer wieder mal ein Stimmungsbild haben.
Vielleicht schaffen wir es sogar an den Spieltagen selber über die Spiele zu reden, davor oder danach, müssen wir schauen. Fantasy Rugby ist on, man kann uns suchen auf der offiziellen Website, Vorpass ist eine Public Liga, kommt rein, macht mit. abonniert uns bei Spotify oder bei Apple oder sonst wo, bewertet uns, fragen@vorpass.de, könnt da gerne Sachen loswerden. Wir werden auf jeden Fall mindestens einen Hörer treffen in Frankreich, vielleicht noch mehr, wenn sich noch einige melden. Ja, Tipping-Spiel haben wir immer noch nicht, gibt es auch nicht so wirklich, vielleicht finden wir da noch was.
Ich habe eben gesehen, auf der also offiziellen Seite haben die so ein Predictor-Game, habe es noch nicht so angeschaut, aber mal gucken.
Das Fantasy-Zeug sieht auch aus wie mit sehr heißer Nadel gestrickt, aber...
Das ist sehr crazy auf jeden Fall.
Gut. Okay,
dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team, in einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.